Klar soweit? Der Themenpodcast der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.
Quecksilber in der Regenschirmspitze. Ein Skelett auf dem Truppenübungsplatz. Leichenteile im Maschsee. Was sind die Cold Cases in Hannover?
Sie heißen Ulla Lilienthal, Christoph B. und Brigitta Zickler. Sie sind tot, vor Jahren getötet und bis heute ist nicht bekannt, wer die Täter waren. Cold Cases in Hannover, um die sich seit 2019 eine spezielle Ermittlungsgruppe der Polizei kümmert. Ich bin Hatz-Redakteur Volker Wiedersheim und in dieser Episode unseres Podcasts Klar soweit ist bei mir mein Kollege Peer Hellerling. Hi Peer.
Hallihallo.
So, wir geben jetzt mal einen Überblick über eine Auswahl dieser Fälle. Cold Cases, von denen zuletzt einer gerade Thema bei der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst war. Peer, du hast da reingeguckt. Welcher Fall war denn das?
Das war ein sehr mysteriöser Fall. Mysteriöser Fall deswegen, weil 94 wurde die Leiche entdeckt, also vor mehr als 30 Jahren mittlerweile. Das Spannende oder Tragische an dem ist, dass die bis heute, die Tote, nicht identifiziert werden konnte. Man hat damals ein Skelett gefunden auf dem Truppenübungsplatz in Hannover-Bothfeld nahe der A2. Mhm. Und mehr oder weniger ist das das Einzige, was man bis heute immer noch weiß. Mehr gibt's nicht.
Keine Spur vom Täter und auch keine Idee, was der Hintergrund der Tat sein könnte, ne?
Nee, es gibt Hypothesen, die Polizei damals aufgestellt hat, die sie immer noch hat. Zwei gibt es. Die naheliegendste erstmal, weil es natürlich ein Truppenübungsplatz gewesen ist, dass das irgendwie eine Verbindung mit der Bundeswehr gehabt haben könnte. Mhm. Dazu kommt, dass damals zumindest noch drei aktive Kasernen in direkter Nachbarschaft gewesen sind. Ein paar Meter weiter, wenn man den Radius ein bisschen weiterspannt, sind es sogar vier gewesen.
Scharnhorst, Fritsch und
Prinz-Albrecht-Kaserne und Emmich-Cambrai, mittlerweile ja. Hauptfeldwebel-Lagenstein.
Genau, wo die Feldjäger und die das Krankenhaus waren damals.
Genau, Panzerdivision 1 war ja damals dann auch noch hier. Also es waren auf jeden Fall Hunderte oder Tausende, die da pro Jahr oder in den Jahrzehnten da geübt haben, durchgelaufen sind, wie auch immer. Problem an dieser Theorie ist, die Polizei zumindest hat, ist, sollte es ein Soldat gewesen sein, stellt sich die Frage, ob derjenige so naiv wirklich gewesen sein sollte und eine Leiche auf einem Truppenübungsplatz versteckt, wo er Gefahr laufen musste, dass irgendwelche Kameraden das natürlich entdecken oder aber sich wundern, warum der Kamerad selber plötzlich anders drauf ist, irgendwas zu verheimlichen scheint. Plus, im Gegensatz zu heute war dieses Areal noch viel freizügiger oder freigängiger. Das heißt, da konnte quasi die halbe Stadt oder die ganze Stadt auch durchlaufen. Von jemandem, der Gassi geht, bis hin, der halt ja auch eine Leiche verschwinden lassen wollte.
Mal auf dieses Phänomen der sogenannten Cold Cases geschaut, von etwas weiter oben aus erhöhter Warte. Warum gibt es das überhaupt? Warum richten Polizeidirektionen diese Ermittlungsgruppen ein? Das hat auch zum Hintergrund technische Entwicklung in der Forensik, richtig?
Ja, du machst eigentlich quasi den Hauptgrund gerade oder hast den Hauptgrund schon genannt. Der technische Fortschritt, der macht natürlich auch genau in dem Bereich nicht Halt. Wenn wir jetzt einfach nur mal bis in die 90er zurückgehen oder teilweise haben wir auch Fälle aus den 70ern, die immer noch nicht aufgeklärt sind, da hast du keine Handys gehabt, da hast du das Internet nicht gehabt, du hast keine DNA-Analysen gehabt. Du musstest richtig Spurensuche betreiben und dich auf das verlassen, was du damals finden konntest. Und jetzt im Nachgang natürlich, deswegen wären diese Cold Cases oder Cold Case Units so wichtig, hoffen, dass Spuren noch erhalten sind oder aber Beamte damals vielleicht schon Spuren gesichert haben, von denen sie zu dem Zeitpunkt gar nicht wussten, dass es die überhaupt gibt, dass man die jemals vielleicht auswerten konnte oder dass halt damals vielleicht jemand schon so zukunftsgewandt war und gedacht hat, ich tüte das einfach mal ein, vielleicht kann man damit 30 Jahre später was anfangen.
Teilweise gibt es ja an den Asservaten eben damals noch nicht, heute aber durchaus verwendbare DNA-Spuren und die Register mit den DNA-Fingerabdrücken, wie man sie es nennt, von Tätern wachsen natürlich auch beständig an und es kann sein, dass irgendwann mal ein Täter in so eine in ein solches Register aufgenommen wird und man dann wieder nach hinten vergleichen kann, gibt es zu diesem DNA-Fingerabdruck Spuren aus anderen Fällen, die bislang ungelöst sind und dann könnte man eben da auch Tat und Täter oder Täterin womöglich zuordnen. Das ist einmal natürlich dieses gentechnische Verfahren der Sequenzierung. Gibt es auch irgendwie neue technische Verfahren, spielt da vielleicht jetzt dann irgendwann auch mal sowas wie Big Data und künstliche Intelligenz eine Rolle, die eben in großem Tempo Unmengen von Daten analysieren kann und Verbindungen eventuell finden kann?
Da gehe ich felsenfest von aus. Gerade je jünger die Fälle sind, umso wahrscheinlicher kann das wahrscheinlich sein, weil wir natürlich alle immer mehr digitale Spuren hinterlassen. Ob das jetzt natürlich dann auf die Fälle der 90er, 80er, 70er zutrifft, das übersteigt jetzt meinen Horizont. Aber im Zweifel, vielleicht gibt es auch da Daten, die man mit KI füttern kann, die dann Muster erkennen, die viele Beamte bislang nicht gesehen haben. Mhm. Und gerade helfen dabei natürlich auch die wissenschaftlichen Fortschritte, dass man im Zweifel auch eben diese Opfer identifiziert bekommt. Es geht ja, wie wir es ja bei dem jetzigen Fall haben, auch nicht erstmal darum, den Täter zu finden. Bei der Unbekannten, bei dem Skelett, das man gefunden hat, gehen sie ja nicht nur mit DNA-Analysen weiter, sondern haben unter anderem auch die Zahnabdrücke genommen und hoffen vielleicht jetzt, 30 Jahre später, durch irgendeinen puren Zufall, ein passendes Muster irgendwo innerhalb Europas oder ähnliches zu finden oder auf einer Krone eine kleine Seriennummer, die jetzt plötzlich nachträglich irgendwo noch einen Treffer findet und der wiederum dann dazu führt, dass überhaupt erstmal das Opfer identifiziert werden kann.
Ja.
Also ich glaube, es gibt da Bereiche, da denkt man im Zweifel, ja, wie damals in den 70ern. Man denkt jetzt nicht dran, was vielleicht 30 Jahre später sein wird und dann gibt es die even colder cases.
Bevor wir zu den nächsten Fällen kommen, diese Cold Case Unit hier in Hannover, das sind glaube ich 7 Beamtinnen und Beamte, 5, die tatsächlich sich mit einer gewissen Ruhe, großer Gründlichkeit diesen alten Fallakten nochmal widmen können. Ne? Und die einfach nochmal durchgehen. Das ist, glaube ich, teils bei den Umfängen dieser Akten durchaus denkbar, dass nachdem zur Tatzeit oder zur Zeit des ersten Versuches der Aufklärung natürlich schon Beamtinnen und Beamte da drauf geguckt haben, dass man, wenn man mit Jahren Abstand das nochmal anguckt, neue Ermittlungsansätze findet, weil 8 Augen sehen halt einfach mehr als 6 und mehr als 4 selbstverständlich.
Ja, genau. Also du schlägst damit perfekt die Brücke eigentlich zu einem weiteren Fall von Ulla Lilienthal aus Burgwedel. Man will nach der langen Zeit, die da vergangen ist, natürlich dann nochmal mit einem frischen Blick drauf gucken. Mhm. Allein hilft es ja auch schon, dass Menschen drauf gucken, die eben nicht ganz zu Anfang damit betraut gewesen sind, die vielleicht nicht schon Sachen wissen oder voraussetzen oder für sich ausgeschlossen haben, sondern wirklich einfach mit einem leeren Blatt Papier nochmal drauf gucken. Und die dann natürlich auch den Faktor Zeit für sich berücksichtigen. Das ist bei Ulla Lilienthal jetzt gerade der Fall gewesen. Da haben sie Ende 2023 zum Beispiel nochmal eine riesige Plakataktion gestartet und auch Flyer in der Stadt verteilt, weil sie eben hofften, dass vielleicht jetzt nach vielen Jahren oder jetzt hinten des Abstands damalige Mittäter oder Zeugen sich jetzt vielleicht trauen, an die Öffentlichkeit zu gehen oder zumindest an die Polizei.
Ein Foto des Opfers und ich glaube, da ein Slogan im Sinne von hilf mir, meinen Mörder genau zu suchen. Etwas, ja. Der Fall, 1985, glaube ich,
ja,
lange her. Erklär ihn mir kurz.
Ich versuche es kurz zu halten.
Ja.
Ulla Lilienthal war damals 15 Jahre alt und ist Mitte Januar verschwunden. Was man rekonstruieren konnte, ist, sie war wohl regelmäßig in einer Jugendhilfeeinrichtung in Burgwedel. Mhm. Sie selber kam aus Isernhagen. Und ihre Mutter meldete sie, als sie abends nicht mehr nach Hause kam, dann nach 3 Tagen als vermisst, weil das wohl durchaus auch mal vorkam, dass sie bei Freundinnen übernachtet hat und nicht immer Bescheid gesagt hat. Dann wiederum gingen aber nochmal einige Tage oder sogar Wochen ins Land. Ich glaube, erst im Februar hat man dann zunächst auf einem Spielplatz Kleidungsstücke von ihr gefunden. Mhm. Und dann nochmal weitere Tage danach die Leiche. Und die Rechtsmedizin hat dann herausgefunden, dass sie erdrosselt worden sein muss.
Mit einem roten Damennetzstrumpf,
genau,
so haben wir berichtet.
Ja.
So, gab es Verdächtige in diesem Fall?
Ja, kurzzeitig, es waren auf jeden Fall 2 Jugendliche auch aus dieser Jugendhilfeeinrichtung, wo sie ja viel Zeit verbrachte. Da dachte man zuerst, vielleicht war einer von beiden oder sogar beide der Täter, weil einer von ihnen einen Pulli besaß, der Ulla Lilienthal gehörte, aber derjenige konnte dann glaubhaft machen, dass er ihn gezockt hatte, wie wir damals geschrieben haben, weil Ulla sich wohl regelmäßig Zigaretten wiederum gezockt hatte von ihm. Und dann war das jetzt wahrscheinlich eine kleine Vergeltungsaktion. Und im Nachgang haben dann auch weitere Untersuchungen wirklich ergeben, dass die beiden nichts damit zu tun hatten und möglicherweise vielleicht anfangs auch nur das erzählt haben, was man hören wollte. Aber man hat sie dann doch ausgeschlossen und auch bis heute ausgeschlossen.
Wie das manchmal in solchen Fällen so ist, da ist eine Belohnung von der Polizei ausgelobt für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen könnten. Das sollen 5.000 Euro sein. Gilt für diesen Fall, gilt für die weiteren Fälle, die wir gleich noch kurz ansprechen. Wenn jemand denkt, ich habe da was, das sollte die Polizei zu dem Fall, um der in Rede steht, wissen. Wie geht man da vor? Wo meldet man sich da?
Die Cold Case Unit, die ist bei der Kriminalpolizei angesiedelt hier in Hannover und die kann man ganz einfach anrufen. Also sie haben auch eine Erreichbarkeit, das, ich sage dir jetzt einfach mal 0511 109 4 mal die 5. Mhm. Da kann man einfach anrufen, wie bei jedem anderen Delikt, das man beobachtet hat, auch. Und dann kann man da sein Wissen abgeben und sei es noch so klein. Also im Zweifel sind die Beamten auch dankbar dafür, dass man selbst kleine Erinnerungsstücke einfach nur abgibt, weil sie ja selber nicht wissen, ob das vielleicht möglicherweise der eine entscheidende Schlüssel gewesen ist.
Wie man so sagt, the missing link, ne?
Genau.
Ein weiterer Fall, der gerade im Moment quasi auf dem Schreibtisch dieser Cold Case Unit liegt und aktiv bearbeitet wird, da ist das Opfer ein Christoph B. Der Fall ist ehrlicherweise so verrückt, dass man fast denken könnte, wäre das die Geschichte, ein Drehbuch für einen Fernsehkrimi, es wäre abgelehnt worden, weil zu verrückt. Erzähl mir von dem Fall, was wissen wir da?
Ja, ich würde nicht mal in Abrede stellen, dass das vielleicht im Zweifel sogar damals, als es passiert ist, die Ersten schon gedacht haben, das ist so verquer verrückt, das kann gar nicht passiert sein. Also Christoph B. Ist im Juli 2011,
genau, ja,
auf offener Straße plötzlich im Vorbeigehen von einem Unbekannten mit einer Spritze, die offensichtlich an der Spitze eines Regenschirms gewesen ist, gepiekst worden in den Hintern und hat zuerst an gar nichts Böses gedacht, bis ihm dann eine Woche später plötzlich schlecht wurde, krank, er dachte an eine Grippe, dann wurde es aber immer schlimmer, er fiel letztlich ins Koma, die Ärzte haben anfangs gar nichts gefunden bei ihm und dann wiederum, nachdem er im Koma lag, stellten die Ärzte plötzlich eine sehr hohe Quecksilberkonzentration in seinem Blut fest, die dann zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr therapierbar gewesen ist. Also Quecksilber, es hat alles von einem Agentenfilm wirklich
sehr giftig,
ja,
und es reicht eine vergleichsweise kleine Menge, um den Organismus schwer zu schädigen. Es ist bei den Ermittlungen nichts gefunden worden, was darauf hindeuten könnte, warum der Mensch plötzlich getötet werden sollte. Was kann es sonst gewesen sein? Es wurde teilweise sogar vermutet, ob eine Verwechslung Hintergrund sein könnte.
Die Polizei hat wirklich alles versucht. Also sie wissen bis heute nicht, war das eine gezielte Tat? Ist er wirklich verwechselt worden? Sollte jemand anderes getroffen werden? Sollte überhaupt vielleicht irgendeiner aus der Gewerkschaft getroffen werden oder aus einem völlig anderen Bereich? War er einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort? Das Einzige, wovon die Ermittler ausgehen, ist, dass derjenige relativ gute Chemiekenntnisse gehabt haben muss, dass er eben wusste, was er da verabreicht und wahrscheinlich natürlich auch in welcher Menge oder in welcher Dosierung, dass das dann am Ende tödlich endet.
Brigitta Zickler, noch ein anderer Fall, lange her, spielt im Oktober 1972. Da wird die Leiche bei Arbeiten auf einer Brache, das war das frühere KZ-Außenlager Mühlenberg, da oben an der Bornumer Straße gefunden, nackt. Was wissen wir noch über den Fall?
Auch da wieder Kommissar Zufall. Spielte da eine Rolle, man hat dann diese Leiche entdeckt, man konnte sie identifizieren und stellte fest, dass Brigitta Zickler als Bardame im Rotlichtmilieu gearbeitet hatte offensichtlich und ihrerseits schon 4 Wochen zu dem Zeitpunkt, als man dann die Leiche fand, vermisst worden war. Aber bis zu diesem Zeitpunkt wusste man nicht, ja, wo die Frau abgeblieben ist. 26 Jahre alt ist sie gewesen. Und danach, im Zuge der Ermittlungen, Klassiker eigentlich, rückte dann der Mann in den Fokus der Untersuchung. Man geht ja immer von den nächsten Verwandten aus, gerade bei solchen schlimmen Verbrechen.
Ja.
Aber auch da verlor sich schnell die Spur. Man konnte relativ schnell herausfinden, dass er eben doch nichts damit zu tun hatte. Und seitdem ruht dieser Fall. Er hat keinerlei weitere Ansatzpunkte. Und man hat auch den jetzt wieder aufgenommen. Das ist der dritte von im Moment 3 Cold Cases, die Einheit hier in Hannover bearbeitet.
Mhm.
Und da tatsächlich einfach aus dem Grund, dass jetzt schon mehr als 40 Jahre vergangen sind und man jetzt einfach hofft, möglicherweise an sichergestellten Spuren DNA-Reste zu finden, die man jetzt einfach auf gut Glück sucht und dann auswertet und vielleicht einen Treffer findet.
Es kann natürlich sein, dass diese Cold Cases auch durch die Arbeit dieser Unit nie aufgeklärt werden können. Damit muss man rechnen. Aber es gibt ein Beispiel, wo tatsächlich lange nach einer Tat mal so ein Fall weitgehend aufgeklärt werden konnte. Darf ich dich da mal kurz mit hinnehmen?
Ja, klar.
Da ging es um einen Kraftfahrer namens Norbert Schardin. Das Ganze spielt im Jahr 95, also Februar. Mitte der 90er. Was war da geschehen?
Man fand die Leiche auf einem Firmengelände in Miesburg. Er war Fernfahrer, sollte, soweit ich mich erinnere, damals auch eine Fahrt Richtung Kopenhagen antreten. Und irgendwann kamen Kollegen von ihm aufs Gelände und sahen zwar auch diesen LKW und ich glaube sogar noch, das Licht in der Fahrerkabine brannte, nur halt Herr Schardin war nicht mehr da. Er war verschollen, niemand fand ihn und dann aber Stunden später nachmittags irgendwann entdeckte man plötzlich seine Leiche in einem Container auf diesem Firmengelände und offensichtlich nach Polizeiangaben regelrecht durch Schüsse hingerichtet.
So, und dann August 2020 gibt es plötzlich ein Täter.
Genau.
Oder zumindest
ein sehr
dringend Tatverdächtigen.
Genau. Ja.
Das ist ein Mann, der in der Türkei lebt. Und was tatsächlich die Ermittler auf die Spur dieses mutmaßlichen Täters geführt hat, dazu schweigen die sich aus, das erzählen sie nicht.
Ja, also es gibt so Ansätze zumindest. Also man hat dann Jahre später die mutmaßliche Tatwaffe gefunden bei einer Wohnungsdurchsuchung. Ich weiß nicht, ob es zufällig geschehen ist.
Ja.
Wahrscheinlich wird es zufällig geschehen sein, weil derjenige, in dessen Wohnung sie lag, hatte danach, wie man herausfand, nichts mit der eigentlichen Tat zu tun. Aber wie er jetzt zum Beispiel an die Waffe gelangte, keine Ahnung. Daran hat man dann aber DNA-Anhaftungen gefunden. Da sind wir jetzt wieder beim Thema Zeit und Cold Cases. Es war auch, glaube ich, der erste Fall, den die Cold Case Unit hier in Hannover dann nach so vielen Jahren lösen konnte. An dieser Waffe hat man dann DNA-Spuren gefunden, die wiederum zu einem Polizeibekannten, weil schon Jahre zuvor verurteilten Menschen geführt hat, Ende 50, Anfang 60 ist er mittlerweile, der in der Türkei lebt inzwischen, weil er nämlich im selben Jahr 2 Menschen in Helmstedt erschossen hatte und daraufhin dann zu einer langen Haftstrafe verurteilt wurde und im Anschluss in die Türkei abgeschoben wurde. Also man weiß sehr genau, wer es mutmaßlich gewesen sein dürfte aufgrund dieser DNA-Spuren, aber weil er eben im Ausland ist, wird man ihm gerade nicht habhaft und soweit ich weiß, reichen zumindest diese Beweise gerade nicht aus, dass man einen internationalen Haftbefehl erwirken kann.
Überstellung nach Deutschland bewirken könnte, dass ihm hier ein weiteres Verfahren eröffnet wird.
Aber es scheint zumindest so zu sein, dass man dann nach 25 Jahren endlich auch den Angehörigen da ein bisschen Ruhe verschaffen kann, weil man jetzt endlich einen mutmaßlichen Verdächtigen gefunden hat.
Ein weiterer Fall, da geht es um das Opfer Bernd M. Da wurden plötzlich, es ist grausam, Leichenteile im Mittellandkanal zwischen der List Großbuchholz und Bodfeld da in dem Beritt an der Noltemeyerbrücke gefunden. Das war im August 2015. die Leichenteile waren in Müllsäcken, die dort entdeckt worden sind. Es ist aber nicht der komplette Leichnam, so grausig das auch ist, sondern es fehlen Hände, Füße und Kopf. Mhm. So, irgendwann ergibt sich ein Ermittlungsansatz, weil eine Zeugin Hinweise gibt. Weißt du, worum es dabei ging?
Genau, sie wollte einen Streit beobachtet haben zwischen Bernd M. und zwei Männern bei ihm, ich weiß gar nicht, in der Wohnung, vor der Wohnung, auf jeden Fall in der Haltenhoffstraße, wo er damals lebte. Und das brachte zumindest so ein wenig diesen Fall ins Rollen, dass man zumindest jetzt mal endlich jemanden hatte, der möglicherweise dahinter gesteckt haben könnte, beziehungsweise eigentlich weiß man es ja auch nicht. Man weiß nur, vielleicht waren es zwei Männer, aber auch die sind bis heute nicht identifiziert worden. Man hat immerhin irgendwann die fehlenden Leichenteile, Juni 16, hat man sie dann am Wietzesee gefunden, also auch nochmal viel, viel weitere Kilometer entfernt vom Mittellandkanal. Wie sie da hingekommen sind, man kann nur mutmaßen, dass die Täter oder der Täter die Leichenteile mit einem Auto dann natürlich durch Hannover gefahren hat, weil einmal von der Haltenhofstraße bis nach Bodfeld und dann nochmal zum Wietzesee zu kommen. Aber mehr als das hat man auch bis heute nicht.
Annika B., auch ein mysteriöser Fall für uns. Adventssonntag 2011, Kohlrauchstraße, das ist im Stadtteil Mitte. Da wird das Opfer von einem Täter mit einem Messer niedergestochen. Wie wir berichtet haben, die Polizei findet heraus, dass sie das Haus nur kurz verlassen hat, um Zigaretten zu holen. Und wie geht das dann weiter in diesen Ermittlungen?
Sie kommt nach Hause oder will nach Hause und dann wird sie aus dem Nichts heraus, man muss es offensichtlich wirklich genauso sagen, einfach vor der Haustür niedergestochen. Und ein Zeuge hat noch gesehen, wie ein Unbekannter weggelaufen ist.
Ja.
Das war's. Und die Eltern berichteten im Nachgang zwar noch, dass ihre Tochter berichtet habe, sie sei ein halbes Jahr vorher bedroht worden mit dem Tode am Telefon. Aber zur Polizei ist sie dann wohl trotzdem auch nicht gegangen, obwohl die Eltern das natürlich gesagt haben, das musst du melden. Ja,
In der Berichterstattung klang das damals so nach so einem Beispiel für so eine Stalker-Tat. Wobei,
das klingt total danach. Also
genaues weiß man da nicht.
Lebensgefährte oder ähnliches. Also es gab dann zumindest ja auch noch Untersuchungen, die so ein bisschen nach Rostock führten. Dann hat man da nochmal zwei, drei Männer näher unter die Lupe genommen. Aber auch das verlief im Sande. Es gab dann auch noch eine Speichelprobe von 1000 Männern.
Ja. Es gibt offenbar eine DNA-Probe, die vom Täter sein könnte. Man weiß es nicht. Aber auch da wieder, wir haben das vorhin schon angesprochen, diese Register mit DNA-Profilen von Tätern, die wachsen halt beständig an. Denn ich glaube, inzwischen wird von bei Kapitalverbrechen routinemäßig immer ein DNA-Profil angefertigt. Vielleicht wird irgendwann mal ein Täter gefasst, gibt eine DNA-Probe ab und die kann dann diesem Fall zugeordnet werden. Mindestens zwei weitere Fälle sprechen wir noch kurz ein. Einer ist, klingt auch fast ein bisschen nach dem schlechten Drehbuch eines 70er-Jahre-Krimis und ist auch tatsächlich lange her, aber nicht ganz so her. Es geht um den Bordellbetreiber Heinz Haller. Ein Mann, der in Rolls-Royce vor der Tür stehen hat, durchaus vermögend. Mhm. Das Ganze spielt im Hemminger-Bereich. Wir haben natürlich in der HAZ über die Jahrzehnte immer wieder über diesen Fall berichtet. Kannst du uns ganz kurz, Entschuldigung bitte jetzt für diese Formulierung, in den Film reinholen?
Das mache ich doch gerne. Wie du schon sagtest, auch das ist ein Fall, der nach einer Vorabendserie oder nach einem Krimi klingen könnte. Also wir haben auf jeden Fall einen damals 51-jährigen Bordellbesitzer, der offensichtlich auch sehr gerne zeigte, dass er zu Geld gekommen ist. Also das Klischee im Zweifel, Goldkette etc.
Pelzkragen und mit dem Reus vorfahren.
Genau. Und zusätzlich zu seinen Geschäftstätigkeiten in Hannover hat er in Hemmingen auch noch ein römisches Badehaus betrieben, das gerade zu Messezeiten sehr beliebt gewesen ist. Und dann sollen, ich weiß es gar nicht, 20 oder sogar bis zu 40 Damen da beschäftigt gewesen sein, wenn es hochherging in der Zeit. Und wahrscheinlich, so die Theorie der Polizei, ist, dass natürlich dieser Erfolg oder wenn man so ein bisschen klotzt, was man so hat, dass man dann natürlich auch Begehrlichkeiten weckt und möglicherweise Diebe, Räuber auf sich aufmerksam macht, dass die ihm aufgelauert haben könnten und dass die vielleicht gar nicht beabsichtigt hatten, ihn letztlich umzubringen. Aber ja, sie haben ihn dann auf einem Weg zwischen Privathaus und diesem römischen Badehaus niedergeschlagen, mehrfach auch geschlagen und seine letzten Worte sollen dann noch 20.000 Mark gewesen sein und man weiß bis heute nicht, war das zum Beispiel die Beute oder hat er damit irgendetwas anderes gemeint? Keine Ahnung, sollte gucken, ob das Geld noch da ist, was auch immer.
Hintergrund, damals gab es immer wieder mal Verteilungskämpfe in Rotlicht.
Im Steintorviertel.
Branche, in der ganzen Rotlichtbranche, egal ob das Hemming war oder eben auch im Kiez am Steintor. Es gab die Vermutung, es könnte sogar über Hannover hinausgespielt haben und dass die Täter womöglich aus dem Frankfurter Rotlicht-Milieu stammen könnten. Vermutung, Wissen tut man es nicht.
Nee, und Problem natürlich, können sich auch alle denken, in dem Milieu, man spricht nicht gern mit der Polizei in dem Bereich.
Nicht nur ein Fall, sondern mehrere, die wir zu einem Komplex zusammenfassen können. Tatsächlich, früh in den 70er Jahren, Mitte der 70er Jahre, finden Menschen plötzlich Leichenteile an mehreren Orten am Maschsee. Es macht irgendwann die sehr griffige Bezeichnung des, Zitat, Maschsee-Mörders die Runde. Und am Ende stellen die Ermittler fest, es sind hier nicht Teile einer Leiche, sondern es sind, glaube ich, insgesamt sechs Leichen, die aber nicht alle komplett gefunden wurden.
Soweit ich weiß, auch immer nur Leichenteile gefunden. Ich glaube, man hat auch von diesen sechs Personen nie eine, entschuldige die Ausdrucksweise, aber komplett gefunden.
Ja.
Es sind immer einzelne Leichenteile gewesen, Beine, Arme, Torso. Ja, vier Frauen, vier Männer, zwei Männer waren es, also insgesamt sechs. Ja, und es ist im erweiterten Kreise ein Cold Case, weil man auch bis heute nicht mal weiß, war es ein Verbrechen, sind diese Menschen von dem Täter oder der Täterin umgebracht worden? Oder was man am Ende auch verfolgt hat, war es vielleicht ein Leichenschänder, der einfach bereits tote Menschen zerstückelt hat oder vielleicht waren sie auch schon zerstückelt und dann hat er sich einen Spaß draus gemacht, warum auch immer, sie in der Stadt zu verteilen. Und das Dubiose an dem Fall ist halt, dass das zwei Jahre lang so ging, sechs Menschen traf und einfach quasi ja mindestens sechs Familien entsprechend nicht diese Menschen vermisst haben.
Also die waren keinen Vermisstenmeldungen zuzuordnen.
Genau. Man weiß auch bis heute nicht, wer es gewesen ist. Man weiß nur die Geschlechter. Also die Polizei, da sind wir wieder beim Thema 70er Jahre, keine Handys, keine DNA, wie man es heute eben kennt, dass man da im Zweifel gucken kann, wer sich zu dem Zeitpunkt in der Nähe aufgehalten hat, weil auch teilweise in Dedensinn was gefunden wurde oder auch in der Eilenriede. Dass man sogar so ja, aus unserer Warte wahrscheinlich ein bisschen kuriose Ermittlungsansätze verfolgt hat, dass man sogar zu Krematorien hier gefahren ist und sich überhaupt erstmal erklären hat lassen, wie das mit Toten abläuft, ob sie wirklich vollständig verbrannt werden oder nur Teile davon und oder ob sie vorher zerteilt werden und bevor sie verbrannt werden, hätte sich da jemand was wegnehmen können. Ja.
Wie ist das bei dir? Du warst eine lange Zeit tatsächlich Polizeireporter hier in der Redaktion der HAZ. Und jetzt will ich von dir mal wissen, Fälle, in denen du recherchiert hast, behältst du da immer professionelle, sachliche Distanz? Gehen dir Sachen nahe? Nimmst du auch manches mit?
Ja, klar. nicht jeder Fall ist der gleiche. Es gibt auch Fälle, die kann man tatsächlich ja abhaken, wenn sie erledigt sind. Mhm. So blöd das jetzt klingt. Aber es gibt viele Fälle, die, selbst wenn sie abgeschlossen sind, dass man da immer wieder noch dran zurückdenkt oder eben wie zum Beispiel solche dramatischen Cold Cases im Zweifel oder selbst auch wenn sie noch gar keine Cold Cases sind, dass man immer wieder dran erinnert wird, sich selbst erinnert und dann mal fragt, was ist daraus eigentlich geworden oder das hat mich so mitgenommen damals, da musste ich dann auch gleich als erstes die Freundin anrufen oder erstmal mit dem Fotografen, mit dem man dann im Zweifel auch tagelang so etwas bearbeitet hat, sich erstmal austauschen, um das zu verarbeiten dann selber. Das merkt man dann in dem Moment dann gar nicht, das wird einem im Nachgang dann erst bewusst, dass man offensichtlich selber Redebedarf hatte, weil das so dramatisch war, was man da selber erlebt hat, dass man das nicht einfach mit nach Hause nehmen konnte oder man schließt den Schrank ab und geht nach Hause und das, der Fall bleibt da drin. Also das nimmt einen auf jeden Fall mit.
Wenn zu Fällen, die in Hannover geschehen, seien es jetzt aktuelle Fälle, sei es einer dieser Cold Cases, jemand sich mit einem Hinweis bei der HAZ meldete, was würde denn dann passieren?
Ich würde aus dem Bauch raus jetzt einfach mal sagen, dass wenn das ein griffiger Hinweis ist und dass unsere journalistische Sorgfalt und auch das eigene Moralverständnis zulässt, dann gibt man diesen Hinweis natürlich weiter.
An die Ermittlungen.
Genau. Ja. Also wenn sich jetzt hier der Mörder selber oder ein Zeuge mit dem absoluten Hinweis auf den Mörder melden würde, wüsste ich, glaube ich, ich gebe das weiter. Also im Zweifel anonym. Also von, würde nicht sagen, von wo wir das haben, aber den Hinweis weitergeben, definitiv. Das könnte ich, glaube ich, mit meinem eigenen Gewissen gar nicht vereinbaren.
Ja. So, dann machen wir da mal einen Strich drunter. Also, wenn jemand Hinweise zu einer Tat hat und sich aus irgendwelchen Gründen nicht bei der Polizei melden möchte, warum nicht auch bei uns? Du hattest gesagt, die Polizei kann man anrufen in Hannover, 0511 109.
Viermal die 5.
Viermal die 5. Wen erreicht man da?
Direkt die Kripo.
Die Kripo. Könnte man auch 110 einfach wählen und da seine Geschichte erzählen?
Die würden einen garantiert nicht zwingen aufzulegen, aber der feine Weg, weil 110 Notruf ist, ist natürlich dann die auch rund um die Uhr besetzte Kripo. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn man da dann anruft und das nicht tut, um sie zu ärgern, dann haben die da auch Verständnis für.
So, oder einfach an podcast@haz.de schicken. Das ist unsere E-Mail-Adresse, unter der man uns jederzeit erreicht. Das kann auch anonym sein. Eigentlich gehören solche Hinweise natürlich direkt an die Polizei. Wenn aus irgendwelchen Gründen ein Hinweis bei uns landen würde, würden wir den eben in Absprache mit dem Hinweisgeber, der übrigens auch anonym bleiben kann, die Hinweisgeberin, an die Polizei weiterleiten. Das war jetzt heute mal eine sehr, sehr morbide Episode beim Klasowald-Podcast, aber wie es im Fernsehen ist und in der Literatur, auch beim Podcasten machen, glaube ich, True-Crime-Podcasts 80% aller erscheinenden Podcasts aus. Also auch hier ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Vielleicht sollte man dann jetzt auch was Nettes machen nach sowas oder was Schönes, was Abwechslungsreiches. Oder hören, wenn man gute Laune hat.
schlagt uns doch, wenn ihr wollt, mal ein Thema vor, das wir bearbeiten sollen. Auch gerne eins für gute Laune. Wir machen jede Woche eine Episode im Klar-Soweit-Podcast. Außerdem gibt es bei der HAZ noch einen 96-Podcast. Der heißt Der Pottwart. Erscheint auch wöchentlich. Das machen meine Kollegen Uwe Jansen, Bruno Brauer und Dirk Tietenberg. Und man soll es nicht glauben, der Pottwart ist im Moment auch überwiegend gut gelaunt. Denn hurra, jetzt gerade stehen unsere Hannover 96er in der zweiten Liga. Nicht nur auf dem Aufstiegsplatz, nein, auf dem ersten Platz. Den Pottwart und Klar-Soweit findet ihr jederzeit auf der HAZ-Internetseite unter haz.de/podcast. Auch in unserer App, da gibt es unten in der Navigation so ein Kopfhörersymbol drauf, da sind unsere ganzen Podcasts. Und natürlich auch überall sonst, wo ihr Podcasts hört. Spotify, Apple Podcasts, was es nicht alles gibt, da kann man das auch abonnieren. Dazu lade ich gerne ein. So, und jetzt kommt noch der Abschluss des Werbeblocks. Machen wir immer. Wenn ihr findet, dass das, was wir hier machen bei der HAZ, irgendwie denn doch gar nicht so blöd ist und ihr seid aber noch nicht unsere Digitalabonnenten und ihr wollt es mal ausprobieren, dann seid ihr dazu herzlich ermuntert, denn das kostet einen Monat lang, wenn man das macht, erstmal gar nichts und dann nach 4 Wochen im Monat 11,99 Euro. ihr seid herzlich willkommen, wenn euch das interessiert. Werbeblock Ende. Per Hellerling, ich danke dir für die Informationen, für die Einsichten in diese Fälle.
Sehr gerne.
Und tschüss, damit sind wir raus.
Tschüss.
Klar soweit. Der Themenpodcast der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.